Sie merken schon, es ist keine Bibelstunde wie sonst, es ist Urlaubszeit. Wir freuen uns die ganze Woche schon über Teilnehmer aus der Region, die die Bibelkursvorträge und Unterrichtseinheiten in Anspruch genommen haben. Ich habe einen Satz vor mir, der gibt einen Grund für die Bibelkursarbeit. Der heißt, keine Gemeinde kann wirkliche Kraft entwickeln, wenn die dazugehörenden Menschen keine in der Bibel verwurzelten Personen sind. Darum ist die Wortarbeit die wichtigste Funktion für die Gemeinden. Und diese Wortarbeit, ein Beitrag zu dieser Wortarbeit, zu dieser Gründung in der Bibel, ist der Bibelkurs. Der Satz stammt von Thomas Harry. Und wir freuen uns sehr, dass Karin und Thomas Harry jetzt vorhin angekommen sind aus Aarau in der Schweiz. Und wir freuen uns auf die Bibelstunde heute und auf den Unterricht zum Kolosserbrief morgen. Ja, jetzt ist aber Zeit für euch.
Ja, wie Schwester Friederike schon gesagt hat, wir sind Thomas und Karin Harry. Ich stelle meinen Mann vor und mein Mann stellt mich vor. Also, mein Mann ist Schweizer und er ist auf dem Land aufgewachsen und sein erster Beruf war Landschaftsgärtner. Und deswegen ist er auch gewohnt, harte Arbeit zu machen. Er ist bodenständig und das mag ich sehr besonders an ihm. Er liebt Bücher und er gibt schon seit 20 Jahren, ist er Dozent am Theologischen Diakonischen Seminar in Aarau. Er hat also vorher Landschaftsgärtner abgeschlossen, hat er noch eine zweite Ausbildung gemacht und seitdem ist er Dozent am TDS. Wir haben drei Töchter, sie sind alle drei schon erwachsen und ja, das war's.
Also so schnell erwachsen wurden sie natürlich nicht, wie das jetzt klang. Also ja, meine Frau, haben Sie vielleicht gehört, kommt nicht aus der Schweiz, sondern aus dem hohen Norden, also genauer aus Ostfriesland. Sie ist plattdeutsch aufgewachsen und als ich das erste Mal vor vielen Jahren in dieser Familie war, ich sage es Ihnen ganz offen, ich war froh, dass ich kein Wort verstand. Denn da konnte ich mich einfach ein bisschen zurücknehmen und beobachten und nur wenn ich Hochdeutsch angesprochen wurde, fühlte ich mich dann gedrängt, etwas zu sagen. Es war so praktisch am Anfang für mich als etwas scheuer Schweizer. Genau, meine Frau war vor vielen Jahren auch schon einmal hier in Aidlingen. Glaube ich, du warst einmal hier. Genau. Und wir haben uns auch in Deutschland kennengelernt, in Adelshofen. Ich glaube, das ist nicht allzu weit von hier, schätze ich. Wir haben, die Töchter hast du vorgestellt, wir arbeiten in der gleichen Institution. Also meine Frau ist dort die Bibliothekarin. Sie hat sich den Beruf nach dem Namen ausgesucht, wo ich als Dozent arbeite. Und diese Arbeit mit Studierenden, mit Studenten und mit dem Wort Gottes, mit Büchern, das verbindet uns sehr auf unserem Weg. Genau. Und wir freuen uns, bei Ihnen zu sein heute und auch morgen noch einmal. Ich lade Sie ein, dass wir still werden und gemeinsam beten. Herr, das ist ein großes Vorrecht, miteinander vor dich zu kommen, vor dir zu sein, miteinander auf dein Wort zu hören. Diese Kraft, die wir so nötig brauchen, auch heute wieder, und wir können nicht genug davon haben, dass wir dich verstehen, dass wir deine Wege erkennen, dass wir dich selbst erkennen und Weisheit empfangen für die Art und Weise, wie wir heute leben sollen in dieser Welt, in dieser Zeit, wie wir miteinander umgehen sollen. Und ich preise dich und ich lobe dich einfach von ganzem Herzen, dass du da bist, das lebendige Wort und uns auch die Bibel gibst als dein lebendiges Wort. Und du mögest uns berühren heute, wieder neu durch dein Wort, so wie wir es brauchen. Danke dafür. Ich lobe und preise dich und ehre dich, den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Amen. Ich weiß nicht, ob Sie Karten schreiben, wenn Sie im Urlaub sind. An irgendjemanden tun Sie das noch? Ja, schön. Die Schweizer Post, die nicht mehr so viel zu tun hat wie auch schon, weil heute viele E-Mails geschrieben werden, hat etwas erfunden, nämlich eine App, mit der man aus dem Urlaub ein Bild, das man gemacht hat mit seinem Handy, als Postkarte dann jemandem schicken kann. Das gibt man dann da auf dem Handy ein und es ist eine Karte pro Tag gratis. Also man muss sich dann überlegen, jeden Tag, wem schreibe ich heute und was schreibe ich dieser Person? Paulus hat auch, ja, nicht Karten geschrieben, er hat Briefe geschrieben, aber am Ende seiner Briefe hat er oft die Möglichkeit genutzt, einigen Menschen noch etwas Persönliches zu sagen, Grüße zu überbringen. Und so tut er das auch im Römerbrief und er tut es dort besonders ausführlich. Wer den Römerbrief studiert, hört in der Regel mit Kapitel 15 auf, weil er sagt, ach, da kommen nur noch Namen von Leuten, die ich nicht kenne. Ich kenne niemanden, der schon gesagt hat zu mir, ich habe eine Woche lang stille Zeit mit Römer 16 gemacht, obwohl sich das lohnen würde, tatsächlich. Und vielleicht kann ich Sie dafür gewinnen heute. Der Kirchenvater Chrysostomus hat gesagt, Goldgräber, die bei diesem kleinen Fragment Römer 16 genau hinschauen, die finden selbst beim einfachen Lesen dieser bloßen Namen große Schätze. Und das ist tatsächlich so und deshalb würde ich gerne mit Ihnen heute Nachmittag in dieses 16. Kapitel des Römerbriefs hineinschauen. Und das Allerbeste ist, wenn Sie dieses Kapitel vor sich haben, wenn Sie Ihre Bibel öffnen und wir gehen hier einfach einmal durch dieses 16. Kapitel hindurch, Stück, Schritt für Schritt. Und es ist gut, wenn Sie einfach den Text vor sich haben. Ich weiß nicht, ob alle Zugang jetzt zu einem Bibeltext haben. Oder gibt es jemand, der sagt, ich wäre froh, ich hätte eine Bibel? Gibt es das? Ja, da gibt es Leute. Gibt es Bibeln hier im Haus? Wenn wir sowas noch haben könnten, wäre das wunderbar. Also noch einmal tüchtig die Hand strecken, damit man sie sieht. Und Schwester Friederike läuft für das Wort. Bevor wir in dieses Kapitel hineinschauen, kurz, was ich vorhabe mit Ihnen, dass Sie sehen, was wir heute tun. Ich weiß nicht, wie die Bibelstunden sonst hier bei Ihnen aussehen. Ich zeige Ihnen jetzt einfach mal, was wir heute machen. Wir werden zuerst einfach dieses Kapitel anschauen, durchgehen. Fortlaufend werde ich 2, 3 Dinge kurz sagen. Ich werde danach eine zusammenfassende Beobachtung einige teilen zum Text insgesamt, zu diesem Bibelkapitel. Noch einmal die Hände hoch, jetzt ist Frau Schwester Friederike mit Bibeln bewaffnet. Ja, Sie werden froh sein, dass Sie eines haben. Also scheuen Sie sich nicht, das zu zeigen. Hier vorne gibt es noch 2 Personen. Noch jemand? Hier gibt es auch noch 2 vorne und hinten auch noch 2. Und sonst müssen Sie dann halt vielleicht zu zweit schauen. Hier gibt es auch noch. Ja. Haben alle zumindest einen Seitenblick auf Römer 16? Dann wäre das gut. So, also dann werde ich nachher eine Art exegetische Kernaussage aus dem 16. Kapitel mit Ihnen teilen und Ihre Anwendung und daraus 2 Teilaussagen aus der Kernaussage. Also es gibt ein übergeordnetes Thema hier und daraus dann 2 Unterthemen, die sich daraus ergeben. Und ich werde auch über die Anwendung dieser Aussagen sprechen. Denn wenn wir nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter werden wollen, und das sollen wir nach Jakobus, dann darf ich Ihnen ein paar Perspektiven zur Anwendung ja nicht vorenthalten, zumindest als eine kleine Gehhilfe, und Sie finden dann Ihren eigenen Weg. Okay, also beginnen wir doch einmal einfach mit diesem 16. Kapitel. Sie schlagen es auf und wir lesen es. Und jetzt ist es gut, sich vorzustellen, dass das Ihnen möglicherweise tatsächlich vieles zu sagen hat. Wollen wir es versuchen? Also, Römer 16. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die Diakonin der Gemeinde von Kenchrea. Kenchrea ist ein Teil, eine Außenstelle, die Hafenstelle von Korinth. Nehmt sie auf im Herrn, wie es sich für die Heiligen geziemt, und steht ihr bei, wo immer sie eure Hilfe braucht. Denn sie hat sich ihrerseits für viele eingesetzt, auch für mich persönlich. So, also eine Diakonin, das ist eine Frau, die hat eine bestimmte Funktion in der Gemeinde. Übrigens, dass Paulus sie empfiehlt, man schließt daraus wohl zu Recht, dass sie die Frau ist, die diesen Brief an die Römer bringt. Also sie reist wohl nach Rom, hat diesen Brief in ihrer Tasche und überreicht ihn der Gemeinde in Rom. Deshalb empfiehlt Paulus, sie nimmt sie dann auch auf im Herrn, wie es für die Heiligen geziemt und steht ihr bei. Und jetzt interessant, der Schlusssatz in der Zürcher, ich habe hier eine Zürcher Bibel als Schweizer, denn sie hat sich ihrerseits für viele eingesetzt. Luther übersetzt mit, sie ist vielen beigestanden, auch mir selbst. Die Übersetzung ist ganz wörtlich, sie ist vielen eine Prostatis geworden, auch mir selbst. Prostatis heißt das Davorgestellte. Alle Männer über 50 haben schon mal über Prostataprobleme nachgedacht. Da von dort kommt der Begriff, die hervorstehende Drüse. Und jetzt hier war es auch eine Bezeichnung in der Antike für Menschen in einer bestimmten Funktion. Man könnte übersetzen mit Vorsteherin, mit Beistand, mit Vormund, mit Patronin oder mit Beschützerin. Das Verb dieser Bezeichnung, Prostatis, heißt befehlen. Also man könnte theoretisch übersetzen, nicht nur theoretisch, man kann, denn sie ist vielen eine Befehlsgeberin geworden, auch mir. Eine, die Anordnungen gibt, eine, die bestimmt oder eben die beisteht. So viel zu Phoebe. Wir gehen weiter. Vers 3. Grüßt Prisca und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die, um mir das Leben zu retten, ihren Kopf hingehalten haben. Bemerkenswerte Formulierung. Ich werde später noch einmal darauf zurückkommen. Prisca und Aquila sind Leiter einer Hausgemeinde, wohl in Rom gewesen. Nicht nur ich bin ihnen dankbar, sondern auch alle Gemeinden unter den Völkern. Also sie haben einen gemeindeübergreifenden Dienst wohl wahrgenommen. Eigentlich gehören Aquila und Priscilla nicht nach Rom. Weshalb sie in Rom sind, das ist eine interessante Frage. Mein Gruß gilt auch der Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Da haben wir das, sie leiten eine Hausgemeinde. Und jetzt kommen diverse Grüße an Einzelpersonen. Und wer einen Namen sucht für sein Kind oder für seinen Enkel, der findet hier Möglichkeiten. Grüßt meinen lieben Epainetos. Er ist der Erste aus der Asia. Also einer der Ersten, die in diesem Teil der antiken Welt zum Glauben gekommen sind. Einer der Ersten, der sich für Christus gewinnen ließ in der Provinz Asia. Vers 6, grüßt Maria, die viel für euch getan hat. Nun, diese Formulierung ist harmlos. Sie hat nicht viel für euch nur getan. Das Wort, das hier verwendet wird, heißt kopiau und bedeutet, wir würden es etwas salopp sagen, sie hat richtig geschuftet, sich abgemüht, unter Mühen sich eingesetzt. Oder eben, wir würden sagen, das war eine richtige Plackerei, das war eine Schufterei. Also das muss eine Frau sein, die sich für die Gemeinde in Rom, wir wissen nicht in welcher Weise,
übermäßig eingesetzt hat. Und dann Vers 7, grüßt Andronikus und Junia, meine Landsleute, die meine Gefangenschaft geteilt haben. Sie sind angesehen unter den Aposteln und haben schon vor mir zu Christus gehört. Nun, über diesen Vers gibt es bei den Exegeten eine lange Diskussion, denn die Frage ist, wer ist dieser Junia? Ist es ein Junia oder ist es ein Junias? Warum hat das die Exegeten beschäftigt? Weil es manche gibt, die sagen, es muss ein Mann sein, sonst würde sie Paulus nicht Apostel nennen. Die alten Handschriften aber sind zweifelsfrei. Es handelt sich wohl um ein Ehepaar, Andronikus und Junia, die eben ein Apostelamt empfangen haben, wohl als Ehepaar auch. Und sie waren wohl auch mit Paulus in der Gefangenschaft. Und sie sind angesehen unter den anderen Aposteln. Ja, also grüßt meine im Herrn geliebten Ampliatos, grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, grüßt meinen geliebten Stachis, grüßt Apelles, der sich bewährt hat in Christus, grüßt die, jetzt kommt eine ganze Personengruppe, aus dem Haus des Aristobulus. Aristobulus ist möglicherweise ein heidnischer Hausherr. Wir werden morgen beim Kolosserbrief noch über solche Hausherren sprechen, die nicht nur eine Familie hatten, sondern auch viele, die Bedienstete und Sklaven. Und da waren wohl einige davon Christen. Grüßt Herodion, meinen Landsmann, grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die zum Herrn gehören. Also auch hier aus dem Haus des Narzissus. Der Narzissus ist möglicherweise gar nicht selber so sehr gegrüßt, sondern die in seinem Haus, die als Christen Paulus bekannt sind. Er weiß, dass sich dort eine Hausgemeinde trifft. So, wir waren bei Narzissus. Grüßt Tryphaena und Tryphosa, möglicherweise Schwestern, die sich für den Herrn einsetzen. Grüßt die geliebte Persis. Sie hat viel geleistet. Und jetzt kommt wieder dieses Wort, viel geschuftet. Sie hat sich unter Mühen eingesetzt für den Herrn, die Persis. Vers 13, grüßt Rufus, der sich im Dienst für den Herrn ausgezeichnet hat, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Also Paulus nennt eine Frau seine Mutter, auch die für ihn im geistlichen Sinn möglicherweise, aber vielleicht darüber hinaus seine Mutter geworden ist. Ich gehe zu Vers 14, grüßt Asynkritos, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder, die bei ihnen sind. Also da sind noch einige viel mehr dabei. Grüßt Philologus und Julia, grüßt Nereus und seine Schwester Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Grüßt einander mit dem heiligen Kuss, es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Soweit die Grußliste, aber wir lesen das Kapitel gleich fertig, denn das macht Sinn. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder und Schwestern, habt ein Auge auf die, welche Anlass zu Spaltung und zu Ärgernis geben, sie widersprechen der Lehre, die ihr gelernt habt. Geht ihnen aus dem Weg. Solche Leute dienen nicht Christus, unserem Herrn, sondern ihrem eigenen Bauch. Mit wohlklingenden und schönen Worten täuschen sie die Herzen der Arglosen. Doch euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. An euch habe ich meine Freude. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Ich möchte, dass ihr weise seid, dem Guten zugetan, dem bösen Feind. Sie könnten alleine mit diesem Satz eine Woche lang ihre stille Zeit machen und versuchen, so zu leben. Der Gott des Friedens aber wird den Satan in Kürze unter euren Füßen zermalmen. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Und dann bringt Paulus noch einmal Namen, aber nicht solche, die er grüßt, sondern solche, die grüßen. Mit Paulus. Sie sind also bei ihm. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter. Es lohnt sich mal, diesen Namen, ich sage nicht googeln, nehmen Sie eine gute Konkordanz und schauen Sie mal, wer war Timotheus für Paulus? Und wer war Paulus für Timotheus? Es war ein Geben und ein Nehmen. Mein Mitarbeiter. Und dann Lukios, Jason und Sosipatros, meine Landsleute. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch im Herrn. Aha, jetzt haben wir also noch denjenigen, der den Griffel gehalten hat. Tertius, also nicht Paulus, hat selber das in die Hand genommen, er hat wohl diktiert. Tertius hat geschrieben, es grüßt euch, ich bin beim Vers 23, Gaius, der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Hören Sie das? Der mich und die ganze Gemeinde beherbergt. Was für ein Gaius! Es grüßen euch Erastos, der städtische Verwaltungsbeamte, und unser Bruder Quartus. Sehr römischer Name. So, und dann ist es noch nicht Schluss. Dann beendet Paulus diesen Brief mit einer Doxologie. Das heißt, mit einem Lobpreis. Und er fasst das Thema des ganzen Briefes, über das wir hier jetzt nicht sprechen, fasst er hier zusammen. Lesen wir auch das miteinander. Es ist ein Lied, man müsste es fast stehend, ja, lassen Sie es uns tun, lassen Sie es uns stehend lesen, denn es ist eine Doxologie. Lassen Sie es uns betend lesen. Und was er für Rom hier als Lobpreis spricht, lass es uns auch hier mitten in diesem Kapitel oder am Ende als Lobpreis lesen. Ehre aber sei ihm, der euch, der uns zu stärken vermag, im Sinne meines, des Paulus-Evangeliums und der Botschaft von Jesus Christus. So entspricht es der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten von Schweigen umhüllt war. Jetzt aber wurde es ans Licht gebracht und durch prophetische Schriften auf Geheiß des ewigen Gottes allen Völkern bekannt gemacht, um Glaubensgehorsam zu schaffen. Und jetzt noch einmal eine Ehrbezeugung, Vers 27. Ihm, dem allein weisen Gott, sei durch Jesus Christus die Ehre in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie wieder Platz. Ja, es gibt manche Abschnitte in der Bibel, wenn man sie gemeinsam liest, denke ich oft, man kann sie fast nur stehend lesen. Oder man sollte sie stehend lesen, weil es die Worte selbst es schon fast gebieten. So auch dieser Schluss hier. Nun, wir sind durch ein Kapitel, wir haben viele Namen gehört, wir machen kein Quiz, wer weiß noch welchen Namen. Wissen Sie, was erstaunlich ist? Paulus war noch nie in dieser Gemeinde. Er kennt die Gemeinde gar nicht, was nicht stimmt, weil er kennt ja offensichtlich viele Menschen, aber er war noch nie dort. Woher kennt Paulus all die Menschen? Das ist ein Grund, warum manche Forscher sagen, das kann nicht Paulus sein, der hier schreibt. Es ist unmöglich, er war nie dort. Nun, wenn man weiß, dass in der Antike auch gereist wurde, dass es viele Händler gab. Wenn man weiß, dass 49 nach Christus der Kaiser alle Juden aus Rom vertrieb und sie verstreuten sich in andere Städte der Antike und sie durften später wieder zurück nach Rom, dann ist es sehr gut denkbar, dass Paulus solche Menschen unterwegs eben kennengelernt hat. Ich gehe zu den zusammenfassenden Beobachtungen zu diesem Kapitel. In diesem Kapitel werden 36 Personen mit Namen erwähnt. Zusätzlich zu diesen 36 Personen nennt Paulus 4 Gruppen von Personen. Also wenn er sagt, die im Haus des, dann sind hier auch noch einmal einzelne Menschen angesprochen, deren Namen wir nicht haben. Also wir können von rund 50 Menschen sprechen. Einige sagen, das sind über 60 Menschen, je nachdem, wie groß wir diese Gruppen denken müssen, die Paulus hier grüßt. Ich weiß nicht, ob Sie so viele Karten schreiben aus Ihrem Urlaub. Schreiben Sie 60 Karten? Das tun Sie wahrscheinlich nur, wenn Sie lange weg sind und dann ein bisschen Heimweh haben. Über 50 Einzelpersonen. Und einige davon bekommen einen speziellen Gruß. Ich wiederhole drei davon. Der erste Gruß, der mir auffällt, ist in Vers 3 und 4, der Gruß an Priska, sonst in Apostelgeschichte Priscilla genannt, hier Priska und Aquila. Hier erwähnt Paulus etwas Spezielles im Blick auf sie. Sie waren wohl auch spezielle Menschen für Paulus. Er sagt, das sind zwei Menschen, die bereit waren, für mich den Kopf hinzuhalten. Wir kennen diese Wortwendung auch. Jemand hat den Kopf hingehalten für jemand anderen. Aber wir denken dann oft an irgendeine Kritik oder Ermahnung oder einen Chef, der für einen Fehler der Firma gerade gestanden ist. Hier geht es wohl tatsächlich um Leben und Tod, um physisches Leben. Also sie wären wohl bereit gewesen, für Paulus ihr eigenes Leben zu geben. Und solche Situationen, wo es um Tod und Leben ging, gab es immer wieder bei Paulus. Apostelgeschichte, Steinigungen, Verfolgung. Stellen Sie sich vor, da ist jemand, der für Sie den Kopf hinhält, wenn es um Leben und Tod geht. Das sind besondere Menschen. Und diese zwei gehören dazu. Dann eine zweite allgemeine Beobachtung. Wir haben an drei Stellen die gleiche Formulierung in Vers 8, 9 und 12. Wenn Sie dort einmal hinschauen mögen, 8, 9 und 12 ist die Rede von einer geliebten Person. Also von einer ganz besonders nahen Beziehung wahrscheinlich. In Vers 8 ist es Ampliatos, im Herrn geliebt. Und dann meinen geliebten Stachis in Vers 9. Wieder dieselbe Formulierung. Und noch einmal in Vers 12, da ist es eine Frau im zweiten Satz, je nachdem, ob Sie hier zwei Sätze haben oder mehrere, grüßt die geliebte Persis. Eine Frau, die viel geleistet hat für den Herrn. Also da kommen inmitten dieser Namen neben jemand, der den Kopf hinzuhalten bereit war, drei Menschen, die er Geliebte nennt. Nicht im erotischen Sinn, sondern im Sinne der, einfach der Nähe. Da gibt es etwas, das ganz besonders Paulus mit diesen drei Personen verbindet. Wir wissen nicht was. Es fällt uns nur auf, er grüßt nicht nur, er fügt noch eine erklärende Bezeichnung hinzu. Und dann haben wir ebenfalls dreimal in den Versen 2, 6 und 12 den Hinweis, sind mindestens drei, auf einen besonderen Beitrag, den jemand geleistet hat, auf einen besonderen Einsatz. In Vers 2 ist es diese Phoebe, die sich eingesetzt hat, die hier eine wichtige Funktion hatte für viele. Wir wissen nicht, was es genau war. War es eine Führungsfunktion? War es eine hat sie Schutz gewährt? Wir wissen das nicht. Paulus jedenfalls hebt es hervor. Und dann in Vers 6 eben diese Formulierung, dass da jemand viel für euch sich bemüht hat, geschuftet hat. Die Maria ist so jemand. Und in Vers 12 noch einmal dieses Kopiau, die Persis, die eine Geliebte, er nennt eine Liebe, eine sehr ihm nahestehende, die ebenfalls viel geleistet hat. Sie hat also quasi eine doppelte Wertschätzung bekommt sie, diese Persis. So, also, das sind für mich schon einmal unglaublich wertvolle Beobachtungen. Einfach zu sehen, Paulus eingebettet in ganz viele Menschen. Und ich komme jetzt zu dieser Gesamtaussage. Was lehrt uns denn dieses Kapitel insgesamt? Ich habe es so zusammengefasst und habe das hier eingeblendet, dass Sie das sehen. Paulus ist als Christ und als Apostel mit einer Vielzahl von Menschen unterschiedlichen Hintergrunds Geschlechts und sozialer Stellung verbunden. Da gibt es Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten, da gibt es Gefährten, da gibt es Freunde. Und er wertschätzt in diesem Kapitel ihren Beitrag für Christus und aber auch ihren Beitrag für ihn. So, ich glaube, das ist das goldige Nugget dieses Kapitels. Dass wir einen Mann wie Paulus kennenlernen, nicht als Einzelgänger, sondern als einen Mensch, der eingebettet ist, der nicht alleine seinen Weg geht. Der es anderen erlaubt, ihm nahe zu kommen. Der dabei Grenzen überschreitet. Wir werden das gleich noch genauer anschauen. Soziale, ethnische, die Grenzen der Geschlechter überschreitet. Und diese Menschen nicht nur die Gemeinschaft mit ihnen sucht, sondern sie auch wertschätzt, sie grüßt. Er müsste das ja nicht. Er könnte sagen, ach, jetzt habe ich 14, 15 Kapitel geschrieben, komm Tertius, leg den Griffel weg, wir gehen ins Bett. Nein, ich will diese Menschen, und da kommen wir noch in den Sinn in Rom, ja, den grüßen wir auch, sie grüßen wir auch, die Persis unbedingt, ja, und den Urbanus, ja, und die Maria, wir grüßen sie alle, die wir kennen. Was wäre eine Anwendung dieser Kernaussage? Ich versuche es ganz einfach zu machen und sagen, trag deinen Beziehungen Sorge. Paulus tut es. Tu es auch. Wenn du Menschen um dich hast, trag diesem miteinander Sorge. Wir schauen uns das noch ein bisschen genauer an und gehen zu aus dieser Gesamtaussage zu zwei untergeordneten Aussagen, die sich daraus ableiten. Verstehen Sie, was ich machen will? Ich nehme das hier als die Gesamtaussage dieses Kapitels, das wir gelesen haben, und sage, wir können nun zwei Schienen, das sind zwei Schienen aufteilen. Erste Schiene, und das fällt uns vor allem dann auf, wenn wir bei den Namen genauer hinschauen, woher diese Namen kommen. Wir haben nämlich Namen mit jüdischem Hintergrund, wir haben Namen mit heidnischem Hintergrund, wir haben Hinweise darauf, dass manche wahrscheinlich Sklaven sind, denn freigelassene Sklaven bekamen oft ganz bestimmte Namen, die sie erkennbar machten als freigelassene Sklaven. Und solche gibt es hier auch. So, und aus dieser namensgenaueren Beobachtung kann man Folgendes sagen, dass Paulus als Mensch, als Christ, als Apostel soziale, ethnische und religiöse Vielfalt in der Gemeinde bejaht und fördert. Das ist schon mal ganz, ganz wichtig, denn auch in der Antike, die Menschen waren genauso wie wir. Juden mit Juden, Nichtjuden mit Nichtjuden, möglichst nicht miteinander zu tun haben. Reiche mit Reichen, Arme mit Armen, Sklaven mit Sklaven, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen. Dieses Gesellschaftsspiel spielt Paulus nicht mehr mit. Aus der Überzeugung, dass es in Christus diese Unterschiede im Sinne der Hierarchien nicht mehr geben soll. Im Galaterbrief äußert er sich dazu im dritten Kapitel, Vers 28. Denn es gibt in Christus weder Mann noch Frau, weder Grieche noch Jude, weder Freier noch Sklave, sondern alles sind einer in Christus. Und das lebt er auch in dieser Grußliste. So, also. Er durchbricht die Tendenz jeder Gesellschaft, dass sich die darin lebenden Menschen primär um ihresgleichen, mit ihresgleichen umgeben. Und das merkt man, er grüßt Menschen aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Und er kennt sie offenbar und er wertschätzt sie ganz losgelöst von der Frage, woher sie kommen. Und er demonstriert damit die Kraft des Evangeliums, scheinbar unüberwindbare Gräben zwischen Menschen zu überwinden. Und überraschend ist ja dabei, ganz besonders für die Antike, welche Rolle er Frauen in seiner Missionsarbeit gibt. Da sind einige Mitarbeiterinnen von ihm genannt. Da ist eine Frau, die den Aposteln in irgendeiner Weise zugeordnet ist, einer bestimmten Art von Apostel. Nicht den 12 Jüngern, aber den erweiterten Apostelbegriff, wie es das Neue Testament auch kennt. Das ist ein No-Go. Das ist eine große Überraschung für die Antike. Denn diese Trennungen, an denen hielt man fest. Die Juden hielten daran fest, die Philosophen hielten daran fest, die römische Gesellschaft hielt im Großen und Ganzen daran fest. Paulus nicht. Was ist die Anwendung dieser, bin ich jetzt auf dem richtigen Pfad hier? Lassen Sie mich kurz, bin ich noch richtig unterwegs? Ja, ich glaube, ich muss einen Sprung machen, Entschuldigung. Das ist das Prinzip. Ja, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Das kann ich nicht einblenden, was die Anwendung dieses Prinzips ist. Ich lese Ihnen das einfach. Die Anwendung dieser Teilaussage ist für uns, für Sie, für mich. Lassen Sie uns Anwälte sein für Vielfalt. Auch für nicht eine falsche Toleranz, aber doch auch für Akzeptanz und für Respekt und gegen alle Formen der Ausgrenzung. Denn genau das hat Paulus gemacht. Er nimmt Gruppen von Menschen, benennt er, hat Beziehungen, Freundschaften zu Menschen aus Gruppen, die er eigentlich von seinem pharisäischen Hintergrund her, er müsste sich von ihnen distanzieren, er müsste gegen sie reden, er müsste gegen sie sein und er ist es nicht mehr. Was lerne ich daraus? Dass das Evangelium aus Menschen Brückenbauer macht. Lassen Sie uns Brückenbauer sein. Christus macht uns zu Botschaftern der Vielfalt, welche ethnische, soziale, gesellschaftliche und auch manche theologischen Formen der Ausgrenzung von Andersdenkenden überwinden. Und ich versuche das immer ganz, ganz praktisch für mich persönlich zu nehmen. Für mich als Mensch, für mich als Gemeindemitglied. Wo gibt es hier zwischen Gruppen in meiner Gemeinde Unstimmigkeiten? Theologische Unterschiedlichkeiten? Wo verstehen sich die Generationen nicht? Wo streiten sie über Lieder und Lautstärke und Musik? Wo stören wir uns an bestimmten Dingen, die nicht so sind, wie wir es gerne hätten? Und das können Menschen ja aus ganz verschiedenen Hintergrund- und Alterskategorien können sich ja stören. Was ist meine Rolle in einer solchen Gemeinde? Nicht denjenigen zum Recht behalten, verhelfen, die gleich denken wie ich. Meine Aufgabe ist es, Verständnis zu schaffen. Für die Generationen, selbst für diejenigen, die in theologischen Fragen nicht alles genau gleich sehen. Und ich meine nicht, dass man einfach überall sagen soll, ach, spielt keine Rolle. Ich meine, dass man sagen muss, ich sehe das nicht so. Ich meine, dass man das sagen darf. Ich meine, dass man sagen darf, ich halte das für falsch. Aber das muss nicht heißen, dass sich damit nicht mehr mit dir spreche, dass ich deshalb schlecht über dich rede hinter deinem Rücken. Es darf nicht heißen, dass ich die alten Gräben zwischen Meinungen und Herkunft und Haltung und Prägung wieder auftun. Für Paulus stand die Kraft des Evangeliums bei dieser Frage auf dem Spiel. Denn er hat immer behauptet, dass das Evangelium den größten Graben in der damaligen Antike überwinden kann. Der Grabe zwischen Juden und Nichtjuden. Und er sagte immer, es muss möglich sein, dass die sogar zusammen essen, ohne dass die Heiden Christen sich beschneiden lassen und jüdisch leben. Und wenn das wirklich geschieht, woran ich glaube, dann hat das Evangelium gesiegt. Wenn ihr euch deshalb aber den Kopf abreißt, dann verkündige ich eine Kraft, die in der Realität eures Miteinanders sich nicht durchsetzt, Und damit ist mein Evangelium in Frage gestellt. Mir hilft das manchmal daran zu denken, worum es eigentlich geht, wenn wir einander an den Karren fahren, sagen wir Schweizer. Sagt ihr das auch hier? Aha, das ist nicht so schweizerisch. Worum es hier eigentlich geht? Es geht um die Frage, hat das Evangelium die Kraft, unversöhnliche Menschen zusammenzubringen und zusammenzubehalten? Oder hat es diese Kraft nicht? Diese Grußliste ist ein Beispiel dafür, dass im Umfeld von Paulus es diese Kraft hat. Dass hier Herren und Sklaven, wichtige, bekannte und unbekannte Menschen in der gleichen Herzlichkeit zusammengehören, zu seinem Kreis gehören, zu seinen Freunden gehören. Und er würde sie wohl, hätte er ein Haus und würde sie einladen, nicht sagen, ah, du bist ein Jude, bitte in den linken Raum, ah, du bist ein Heide, bitte in den rechten Raum, ah, du bist ein Sklave, bitte draußen bleiben, ich bringe euch dann was. Sondern es war für ihn klar, dass sie alle zusammengehören. Und damit demonstrieren sie die Kraft des Evangeliums. So, das ist die erste Teilaussage. Zweite Teilaussage, dazu muss ich hierhin. Die ist ein bisschen kürzer. Im Blick auf die Beschreibungen der Beziehungen sehen wir, können wir noch den Gedanken ein bisschen in ein anderes Licht stellen. Ich schaue auf die Uhr, ich sollte nicht mehr zu lange machen. Paulus ist in ein Netz von Mitstreitern, von Gefährten, von Freunden eingebunden und er erfährt darin ein Geben und ein Nehmen. Wenn Sie es zu Hause nochmal lesen, dann lesen Sie doch mal, wie bei vielen Personen Paulus sagt, diese Person war mir eine Hilfe. Also Paulus konnte auch Hilfe in Anspruch nehmen. Er war nicht nur ein Gebender, er war nicht nur einer, der kam als einer in der Funktion des Helfenden. Es gibt Menschen, die helfen anderen ganz, ganz viel und von Herzen gerne. Will man ihnen helfen, können sie es nicht annehmen. Ist das Stolz? Ich vermute, ja, es ist eine Form von Stolz. Ich habe es nicht nötig. Ich muss das selber schaffen. Ich bin doch derjenige, der anderen hilft. Nein. Es ist ein Geben und ein Nehmen und auch für Paulus. Und er lässt es zu, dass Menschen Gebende sind, auch bei ihm. Und er nennt einige, dass sie besonders von ihm geliebt sind. Also ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellt, dass das ja auch ein bisschen heikel ist. Eines davon ist eine Frau. Und wie dann die Gemeinde hinterher sagt, warum sagt er eigentlich bei dem, das sei ein besonders lieber und bei mir nicht? Ah, die haben es ein bisschen besser miteinander. Er nimmt das in Kauf. Er denkt, liebe Leute, damit müsst ihr leben. Manchen Menschen bin ich näher. Manchen Menschen bist du näher. Wir sind nicht gegeneinander, wenn wir uns nicht alle genau gleich nahe sind. Aber es gibt Unterschiede. Und es darf sie geben. Die Anwendung dieses Grundsatzes, das ich euch sehr herzlich mitgebe, auch deshalb, weil ich das über so viele Jahre vernachlässigt habe in meinem so wichtigen Dienst für Gott. Da ist keine Zeit für Beziehungen und Freundschaften. Und in einer schwierigen Phase meines Lebens merkte ich, wie alleine ich bin. Wenn ich nicht auf der Bühne auftauche, dass dann eigentlich keiner mehr danach fragt, außer Freunde. Gefährten. Deshalb pflege, vertiefe die Beziehung zu den Menschen, die mit dir durchs Leben gehen und investiere in Freundschaft und in Vertrauen. Ich glaube, man kann bei dieser Grußliste vier Beziehungsnähen von Paulus identifizieren. Vielleicht das, darf ich das noch zum Schluss, Schwester Friederike? Darf ich das noch? Du darfst Nein sagen. Ohne Schuldgefühle. Es gibt ein Buch, das heißt Nein sagen ohne Schuldgefühle. Ja. Es scheint mir, die äußerste Gruppe sind einfach Verbundene. Menschen, mit denen er verbunden ist, die er einfach grüßt, die er einfach kennt. Also das heißt, Menschen, von denen man einfach den Namen weiß, Mitchristen in der Gemeinde. Aber nicht viel näher, man kennt sich vielleicht noch gar nicht so gut, aber man weiß den Namen. Dann, ich identifiziere eine zweite Gruppe hier und ich nenne sie die Wohlgesinnten. Das sind Förderer, das sind Ermutiger, das sind die Menschen, als sie noch jung waren, die sagen, komm, du kannst das, komm, du darfst mit mir das machen. Komm, du hast eine Begabung und ich will dir eine Möglichkeit geben, deine Begabung einzusetzen. Ich weiß nicht, ob Sie solche Menschen kennen. Die Phoebe war offensichtlich so eine hier, der Rufus war so eine, die Maria, die einfach sich besonders für ihn eingesetzt haben. Kennen Sie auch Förderer in Ihrem Leben? Ich könnte ein paar nennen. Ohne einen Förderer wäre ich nie Dozent geworden. Ohne einen Förderer wäre ich nie Autor geworden. Es waren Menschen, die gesagt haben, wir glauben daran, dass du das tun solltest und auch kannst. Wertvolle Menschen, sehr wertvolle Menschen. Und dann gibt es eine dritte Ebene hier, ich nenne sie die nahestehenden Gefährten. Das sind Menschen, das ist so ein innerer Kreis, das ist eine tiefere Beziehung, tiefere Art von Beziehung. Das sind die Menschen, wo er das geliebt davor setzt. Die sind ihm irgendwie besonders am Herz. Kennen Sie das? Menschen, die wachsen einem einfach ans Herz. Und es ist egal, wie alt sie sind, sie wachsen einem einfach ans Herz. Man weiß es selber nicht so recht, warum. Ampliatos ist hier so einer, Stachys Persis, die Mutter des Rufus. Die scheinen ihm besonders am Herz zu sein. Und deshalb nennt er sie Geliebte. Und dann gibt es noch eine tiefste Ebene, die Vertrauten. Vertraute, Aquila und Prisca, die für ihn den Kopf hinhalten, die so weit gingen, dass sie alles in die Waagschale geworfen hätten für ihn. Und ich glaube, man kann sie Vertraute nennen. Timotheus gehörte zweifellos zu ihnen. Barnabas früher gehörte zweifellos zu diesem Kreis von Vertrauten. Und wir kennen das ja auch bei Jesus. Wir wissen, dass Jesus 70 Jünger hatte und einen engeren Kreis von 12 und einen engeren Kreis von 3, von Jakobus, Johannes und Petrus. Und wenn Sie mal das Markus-Evangelium lesen, Sie arbeiten das ja hier jetzt auch durch, dann werden Sie mindestens drei oder viermal an eine Stelle kommen, wo Jesus etwas tut und er hat nur die drei dabei. Verklärung ist eine solche Geschichte im Garten Gethsemane, bei der Auferweckung eines gestorbenen Kindes in Kapitel 5 im Markus-Evangelium, nur die drei dabei. Ein engerer Kreis. Was haben eigentlich die anderen 9 gesagt? Warum immer die? Und warum, Jesus, redest du so viel mit Petrus? Hat's der so nötig? Oder was habt ihr da zusammen? Und warum ist einer ein Geliebter, der Jünger, den Jesus liebte? Also selbst Jesus hatte eine Art verschiedene Beziehungskreise. Lasst mich mit der Einladung abschließen und mit der Frage an uns: Welche Menschen sind mit dir in welcher Weise unterwegs? Hast du Vertraute? Ältere Menschen sagen mir dann manchmal, ja, ich hatte sie. Sie sind gestorben. Und das ist ein Schmerz, weil man nicht einfach so von heute auf morgen mit einem anderen Menschen ein solches Vertrauensverhältnis haben kann, wo man alles sagen kann, wo man für alles beten kann, auch für das, was einem eigentlich ganz peinlich ist. Für diese Art von Schwachheit, mit der ich auch im hohen Alter immer noch nicht wirklich gut zurechtkomme. Und es gibt einen Menschen, der es weiß und der dafür betet. So jemanden zu verlieren, ist sehr schmerzhaft und es ist nicht einfach, einfach jemand anders zu finden, der das ersetzt. Hast du Vertraute? Ich wünsche es dir von ganzem Herzen, dass du solche Menschen um dich hast. Hast du Gefährten, Menschen, die du ein bisschen näher an dich heranlässt als einfach so die Allgemeinheit? Gibt es das? Ich würde es mir wünschen für dich. Und falls ihr Hauskreise habt und Kleingruppen, bitte macht keine oberflächlichen Kaffeekränzchen. Obwohl ich Kaffee liebe und ich finde auch, das darf dazu gehören. Wir gehen ja dann auch gleich zum Kaffee. Also den lassen wir jetzt dort nicht kalt werden. Und es gibt auch Kuchen und wir werden essen davon. Aber ich meine, sowohl im Blick auf den Umgang mit dem Wort Gottes, würde ich sagen, so tief wie möglich. Und im Blick auf die Ehrlichkeit, wer wir wirklich sind und wie es uns geht, so tief wie möglich. Beides. Es gibt Menschen, die verstecken sich hinter Bibelwahrheiten. Und es gibt Menschen, die verstecken sich zwischen oberflächlichen Beziehungsgetratsche. Machen Sie nicht mit. So tief wie möglich, wenn es um das Wort Gott geht, und so tief wie möglich in diesen kleinen Kreisen, wenn es darum geht, wie geht es mir, was beschäftigt mich wirklich, worüber könnt ihr beten? Das wäre ein großer Gewinn für Ihren Kreis. Lassen Sie uns einen Moment Stille halten. Wo war Gottes Reden für Sie heute Nachmittag wichtig? Wo war es drin? Wo war es deutlich? Halten Sie es für sich fest. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für dieses Kapitel und ich bin so dankbar, hat Paulus hier nicht die Tinte abgesetzt und gibt uns einen Einblick, den wir sonst so nicht hätten. Das Leben mit dir und Leben in deinem Reich auch heißt, nicht alleine zu sein. Und diesem Miteinander Sorge zu tragen, solange es uns gegeben ist. Es nicht aufs Spiel zu setzen, dabei Grenzen zu überschreiten, ethnische, kulturelle, auf Menschen zuzugehen, die andere sagen, ach, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Hilf uns dabei, morgen, heute, wo immer wir hier herausgefordert sind. Und ich bitte dich, dass kein Mann und keine Frau aus diesem Raum freundlos bleiben muss, ohne Vertraute, ohne Gefährten. Gib uns Weisheit im Gestalten guter Beziehungen, wo eine solche Nähe entstehen kann, wie auch Paulus sie erfahren hat. Und wie er es wohl brauchte, um diesen Dienst durchzustehen. Deine Hilfe auch durch Menschen. Hilf uns, sie zu sehen und sie zu geben, wo wir sie brauchen und wo andere sie brauchen. Amen.